Aus dem Gefängnis geflohen, ein Kind missbraucht. Mehrfachtäter vor Gericht. Bei dieser Geschichte muss man schon schlucken, weil einige Sachen noch unverständlich sind, teilweise sogar irritierend. So beschreibt es jedenfalls unsere Gerichtsreporterin Conny Hartmann, die natürlich wieder im Gerichtssaal live dabei war. Alle zwei Wochen erzählen wir über einen Prozess aus einem Thüringer Gerichtssaal, sind immer selbst live dabei und ihr hört das immer in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Schreiben könnt ihr uns natürlich auch einfach an angeklagt@mdr.de. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge.
ARD.
Und bei mir ist natürlich MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny, grüß dich.
Hallo Olli.
Im Landgericht Gera sind wir unterwegs und angeklagt ist ein 37 Jahre alter Mann. Conny, worum geht's?
Irritierend ist vor allen Dingen das, was passiert ist, bevor dieser Prozess losging. Da fange ich jetzt nämlich auch an. Wir sind im Jahr 2022. Da hat dieser Mann in einer Berliner Haftanstalt gesessen, in Berlin-Plötzensee. Und er hat dort drei verschiedene Haftstrafen absitzen müssen, hat er gesagt. Es waren insgesamt mehr als 3 Jahre. Und bevor er da eingerückt ist, hat er eine Frau kennengelernt in Berlin. Eine Frau mit 2 Kindern. Und da hat die Haftanstalt erlaubt, dass es begleiteten Umgang mit dieser Frau und den beiden Kindern gibt. Das heißt, der durfte, obwohl er in Strafhaft saß, nicht im offenen Vollzug, sondern richtig in Strafhaft, durfte er die Frau und die Kinder immer mal sehen, in Begleitung einer Sozialarbeiterin aus dieser Haftanstalt. Das ist mehrfach passiert und am 30. August 2022, da waren noch etwa 3 Monate Haft offen, also von mehr als 3 Jahren waren noch 3 Monate offen, da ist er einfach abgehauen. Also nicht zurück mit der Sozialarbeiterin in die Haftanstalt. Die Umstände sind nicht erläutert worden im Gerichtssaal. Auf jeden Fall ist er abgehauen, ist dann, also am 30. August ist er abgehauen und im Januar ist er erst wieder sozusagen gefunden und festgenommen worden. Und der jetzige Prozess, von dem ich jetzt gleich erzählen werde, da geht es darum, dass er in dieser Zeit die Tochter seiner Lebensgefährtin missbraucht haben soll. Und ich will es gleich vorwegnehmen. Du hast das Wort schon gesagt. Ich bin total irritiert, dass jemand, der aus dem Knast abhaut, dass man da 4 Monate braucht, um den wieder zu finden, wenn er bei der Frau wohnt, mit der er sozusagen den begleiteten Umgang hatte. Also da gab es x Hinweise darauf, wo der sein könnte. Und trotzdem war der 4 Monate draußen, bis er wieder einrücken musste.
Also das war dann noch die Frau, die er kennengelernt hat in Berlin quasi, genau. Beziehungsweise bevor er in Berlin in den Knast gekommen ist.
Genau.
Bevor wir zum Prozess nochmal direkt kommen, wir hatten es ab und zu schon mal anklingen lassen, aber wenn jemand aus dem Gefängnis flüchtet, ist es ja nicht strafbar, ne? Das Streben nach Freiheit sozusagen.
Nein,
so ist das bei so einem begleiteten Gang eigentlich auch dann
natürlich,
so? Natürlich.
Natürlich. Natürlich.
So, dann gehen wir mal rein in den Gerichtssaal, weil das ist ja, klingt jetzt schon, ja, es klingt ja schon, wie es klingt.
Mhm. Ja, klingt nicht gut. Ich habe ja eben schon gesagt, es geht also um mehrere Wochen. Es geht um 55 Fälle. Schweren Missbrauch, Missbrauch, Details sind erläutert worden. Das Kind war zu Beginn der Übergriffe 11, wurde dann im Laufe der Zeit 12.
Was hat denn der Mann gesagt, weil er hat sich geäußert?
Ja, er hat sich geäußert und du siehst mich bewegt. Das hat
ja,
mich,
ja, wirklich. Also.
Das hat mich richtig aufgeregt, wie er sich geäußert hat. Ich weiß natürlich, jeder Angeklagte darf sagen, was er will. Er darf es auf eine Art und Weise tun, wie er es will. Er darf möglichst niemanden beleidigen oder so. Aber dieser Angeklagte hat ein solch überhebliches Tun an den Tag gelegt, das hat mich wirklich richtig irritiert, das hat mich gestört, aber das ist meine ganz private Empfindung. Er darf das und ich will jetzt auch gleich sagen, ich will mal ein paar Beispiele nennen, wie das so, also erstmal hat er sich 3 Meter weg von seinem Anwalt gesetzt, mit dem will er eigentlich nichts mehr zu tun haben, mit dem kommt er irgendwie nicht klar, aber das ist sein Pflichtverteidiger, ein vorsitzender Richter in diesem Verfahren, der also klar zu erkennen gibt, dass er sozusagen der ist, der bestimmt, wo es lang geht, der dann auch mal ganz konkret nachfragt, der, es geht viel, geht ja um viele sexuelle Details, der dann auch den Angeklagten ganz konkret nach seinem Sexualleben fragt, zum Beispiel, ob er den Unterschied zwischen verschiedenen Spielzeugen kennt, die spielen eine Rolle beim Missbrauch, deswegen diese Frage, und dann tut der Angeklagte so ganz komisch rum und kann sich irgendwie nicht erinnern. Er ist total theatralisch und er sagt das, was viele, viele Angeklagte sagen. Er sagt, ja, das Kind ist ja so problematisch gewesen. Also die war ja so problematisch und so, und es war so schwierig mit ihr. Und mit dem kleinen Bruder ist er super klar gekommen. Der hätte mal Papa, Papa, Papa zu ihm gesagt. Also ich imitiere jetzt auch die Art und Weise des Sprechens. So dieses eigentlich über den Dingen schwebend und nicht erkennend, worum es da eigentlich geht. Worum es da eigentlich wirklich geht. Also er hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Dazu hat er nicht diesen einen Satz gebraucht, den ich jetzt gebraucht habe, sondern da hat er 40 Sätze dazu gebraucht, nur um diesen Inhalt zu beschreiben. Und dann ging es natürlich auch darum, wie das so familiär war. Und also da hat er sich herausgestellt als den liebenden, vernünftigen Vater, der immer auf alles geachtet hat, während die Mutter da doch vieles hat schleifen lassen. Die hat zum Beispiel ihre Sexspielzeuge immer einfach so rumliegen lassen. Irgendwann hatte sie dann mal eine goldene Kiste, aber da weiß er nicht mehr so genau wann, da waren die drin. Und er hat ihr immer gesagt, weil ja die Kinder immer im Schlafzimmer waren, sie soll die doch bitte wegräumen. Also ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, aber das ist so diese Ansprechhaltung, so dieses alle doof außer mir.
Hat der denn noch was zu dieser Beziehung gesagt? Du hast es auch schon ein bisschen erläutert.
Ich reg mich gleich wieder auf, Entschuldigung. Eigentlich ist er halt so, habe ich ja schon gesagt, der gewesen, der sich so um die Kinder gekümmert hat, weil er ist nämlich nicht arbeiten gegangen, seine Freundin ist schon arbeiten gegangen. Also er hat auch gesagt, in Berlin wäre das Mädel auf eine Privatschule gegangen, aber das hätte sie gar nicht geschafft. Und die Familie ist dann nach Thüringen umgezogen. Also wie gesagt, dadurch, dass er in Berlin saß, dort den begleiteten Umgang hatte, ist im Laufe dieser 3 Jahre, wo er saß, ist die Freundin mit den beiden Kindern nach Thüringen gezogen, wo seine Familie lebt, damit sie dort Unterstützung hat. Also für mich ist da auch ganz klar, dass die Mutter nichts davon mitbekommen hat, weil, das ist im Gerichtssaal verlesen worden, sie hat dann irgendwann mal einen Brief an den Angeklagten geschrieben. Den genauen Wortlaut weiß ich nicht, es ist nur besprochen worden. So in etwa, was ist da passiert, was hast du gemacht? Und seitdem gibt es auch keinen Kontakt mehr. Worauf er ganz großen Wert legt, ist offensichtlich, dass er ein ganz toller Gamer ist. Also er spielt ein bestimmtes Spiel im Internet. Und da hat er sich ganz, ganz doll damit gebrüstet, dass er dann Stunden darauf verwendet, seine 40 Charaktere, ich habe das Wort vergessen, zu pushen, interessant zu machen oder was weiß ich. Und von Raids hat er gesprochen, wo er dann immer dabei war, wo ihn das auch aufgeregt hat, dass dann das Kind mal reinkam und ihn dabei gestört hat. Also ein sehr, von der Darstellung her, ich kann ja nicht wirklich in ihn reingucken, aber von der Darstellung her ein sehr ich-bezogener Mensch.
Das ist schon schwere Kost, die du erzählst, aber die Geschichte bekommt noch eine weitere Facette. Wir haben ja erzählt, dass der Mann in Berlin im Gefängnis gesessen hat und bei einem begleiteten Ausgang geflohen ist. 4 Monate wurde er nicht gefunden. Genau in dieser Zeit soll er die Tochter seiner Partnerin missbraucht haben. Und genau in dieser Zeit wurde auch bereits wegen anderer schwerer Straftaten gegen ihn ermittelt. Und für diese anderen schweren Straftaten hat er auch eine harte Strafe bereits bekommen. Also da ist ein Urteil gefallen. Und welche schwere Straftaten das waren und welches Urteil da gefallen ist, das hören wir gleich.
Er ist im August 22 abgehauen, er ist im Januar 23 wieder eingefahren für Berlin. Und in dieser Zeit hatte schon die Staatsanwaltschaft Gera ein großes Ermittlungsverfahren, wo sie aber ja den Mann nicht festnehmen musste, weil der ja in Berlin in Strafhaft saß. Und dieses Ermittlungsverfahren, das hatte in Gang gebracht, eine zu Beginn der Taten, das war 2011, nicht mal 14-Jährige, das spielt jetzt nicht in Thüringen, das ist in einem anderen Bundesland stattgefunden, die er, so heißt es dann im Urteil, der manipuliert hat, die er entjungfert hat und die er als Sexsklavin missbraucht hat. Mhm. Ich war nicht in dem Prozess, der ist nur am Rande angeklungen, aber da ging es auch um Sexualpraktiken, von denen ich mir persönlich nicht vorstellen kann, dass auch jemand, der 14 ist, das freiwillig toll findet. Und in der Urteilsbegründung damals hieß es auch, dass es ein sehr belastender Prozess auch für die Richter war, weil sie mitbekommen haben, wie das Opfer gelitten hat. Das war im Dezember 2023. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig.
Tja, und zwar zu 8,5 Jahren plus Sicherungsverwahrung. Also eine hohe Strafe für schwere Straftaten. Hat er dazu was gesagt in diesem Prozess, Conny?
Er hat gesagt, auch dieses 8,5-jährige Urteil, das ist alles falsch, das stimmt alles nicht. Er sitzt unschuldig im Gefängnis. Er arbeitet an einem Wiederaufnahmeverfahren, hat dann auch immer mal so Seitenhiebe gegen die Staatsanwaltschaft verteilt, weil es dieselben Staatsanwälte nämlich sind, die schon in dem vorherigen Verfahren mit den 8,5 Jahren drin waren. Die würden ihre Arbeit nicht gut machen, würden keine Entlastungszeugen heranholen. Und ja, also so zog sich das wirklich über 3 Stunden hin. Und immer, wie gesagt, wenn es konkrete Fragen gab, da ist er ausgewichen. Und natürlich gehört zu so einem Prozess, hat der Vorsitzende auch gesagt, jetzt haben Sie sich nicht so, wir sind hier vor der Jugendschutzkammer, es geht um Sexualstraftaten, da muss ich Sie auch mal zu Ihrem Sexualleben befragen. Auch nur, seins ist natürlich total okay gewesen, während seine Freundin da größere Probleme hatte. Und dann hat er sich auch gleich noch drüber ausgelassen, welcher Art die sind und wie sie versucht hat, diese Probleme irgendwie zu meistern. Also so... Ich weiß alles und alle anderen, ich habe es vorhin schon mal gesagt, die können nichts.
Also gegen den Mann wurde schon ermittelt, ich wiederhole es nochmal. Und trotzdem durfte er aus dem Berliner Gefängnis gehen, begleitet von einer Sozialarbeiterin. Also einen Ausgang durfte er machen. Wie kann denn sowas eigentlich sein, obwohl gegen ihn ermittelt wird?
Also geflohen ist, standen nur die 3 Jahre im Raum, die er in Berlin absitzen sollte. Deswegen habe ich gesagt, das Ermittlungsverfahren, das andere Mädel, aus dem anderen Bundesland hatte sich schon an die Ermittlungsbehörden gewandt. Das lief. Und bei der Heftigkeit der Vorwürfe hätte es da ja eigentlich Untersuchungshaft geben müssen. Die gab es aber nicht, weil der ja in Strafhaft saß. Und da ist er halt abgehauen.
So wird ein Schuh draus.
Ja.
Abgehauen.
Und seitdem war der keinen Tag mehr draußen, seitdem er wieder drin war.
Mhm. Aber er war draußen, er ist abgehauen und kam nicht mehr zurück. Erst 4 Monate später wurde er geschnappt. Und das Unglaubliche, er hat sich nicht mal versteckt an dem Ort in Thüringen, wo er war. Wir hören uns das gleich mal an, wie unbehelligt er durch die Welt gegangen ist.
Der hat sich nicht versteckt, er ist mit den Kindern seiner Partnerin, die hat er in die Schule gebracht, mit denen hat er Ausflüge gemacht, da ist er ins Schwimmbad gegangen und auch die gesamte Verwandtschaft wusste, dass er da ist. Aber wie gesagt, er saß für eine Berliner Haftanstalt und es ist jetzt nicht so, dass das gleich um die Ecke ist. Also das ist meine Erklärung dafür, warum das fast 4 Monate gedauert hat oder überhaupt 4 Monate gedauert hat, bis er wieder eingefahren ist.
Das wird wahrscheinlich aber auch noch im Laufe des Prozesses...
Nö, das spielt überhaupt keine Rolle. Was soll das sein? Das ist keine Straftat. Da könnte man jetzt bei der Berliner Senatsverwaltung, bei der Justizverwaltung nachfragen, wie kann denn sowas sein? Aber ich habe hoch und runter geguckt, das ist noch nicht mal eine Meldung gewesen. Also das ist ja jetzt auch kein begleiteter Ausgang mit 2 Justizvollzugsbeamten zum Arzt oder so, sondern das ist ja schon eine Art Lockerung.
Ja.
Und diese Ausflüge mit der Sozialarbeiterin, die hat es ja mehrfach gegeben, ohne dass was passiert ist. Und dann so kurz vor der Haftentlassung, also 3 Monate bevor die Strafe abgesessen ist, haut der ab. Damit hat vermutlich jetzt niemand gerechnet.
Es liegt eigentlich für jeden Jahr nahe, dass man dann guckt, wo auch die Familie und das Umfeld wohnt, aber das ist anscheinend nicht passiert. So.
Vielleicht waren die mal da, also ich kann es dir nicht sagen, er hat gesagt, am Anfang hat er sich hinterm Klo versteckt, aber nicht lange und dann ist er mit den Kindern raus und ja, ganz normal. Und die Länge der Zeit bedingt natürlich auch die Länge der die Anzahl der sexuellen Übergriffe, um die es im aktuellen Verfahren geht.
Wenn du den Mann so beschreibst, ich möchte mal gerne darauf gucken, wie der Prozess weitergeht, weil da ist natürlich auch eine entscheidende Frage, was ist denn mit der heute 14-Jährigen und mit dem Kind? Andere Frage ist ein Gutachter mit dabei?
Ja.
der, den man dann auch begutachtet und begutachtet hat und bewertet.
Naja, ja, es ist ein Gutachter dabei, aber ich denke halt, der hat eigentlich schon Sicherungsverwahrung und die ist rechtskräftig. Aber das hat der Vorsitzende Richter nämlich auch gesagt aus dieser Kammer. Das ist diesmal eine andere Kammer als die, die die 8,5 Jahre verkündet hat. Es war eine andere Kammer des Gera Landgerichts und der jetzige Vorsitzende hat gesagt, er will das mal ganz, ganz deutlich sagen. Sie erleben es oft, dass Opfer von Sexualstraftaten, insbesondere natürlich Kinder, wenn die nochmal aussagen müssen im Gerichtssaal, dass das zu einer Retraumatisierung führen kann. Deshalb haben sie das Mädchen erst für den 4. Verhandlungstag geladen und wollen erst mal gucken, was sonst noch so kommt. Weil, also das hat der Richter natürlich nicht gesagt, vielleicht überlegen sie sich das ja nochmal. Er hat es ganz anders formuliert, er hat einfach darauf hingewiesen und hat gesagt, wissen Sie, es macht, glaube ich, schon einen Unterschied, ob Sie 8,5 Jahre plus Sicherungsverwahrung oder 12-13 Jahre plus Sicherungsverwahrung bekommen. Das macht sicherlich schon einen Unterschied. Und natürlich wissen Sie auch, dass wir es strafmildernd berücksichtigen, wenn das Opfer nicht aussagen muss. Und daraufhin hat sich der Angeklagte gleich wieder wahnsinnig aufgeregt, dass er nichts zugeben wird, was er nicht gemacht hat. Der Richter dann auch gesagt, ja, das sollen Sie auch nicht. Er hat auch immer mal wieder eingegriffen, wenn es so ganz weitschweifig wurde. Das hat den Angeklagten auch so ein bisschen geärgert, hat man schon gemerkt. Also der möchte gerne selber ungehemmt reden, hatte ich den Eindruck.
Das heißt, es deutet schon darauf hin, dass das Mädchen aussagen muss.
Ich kann nur vom ersten Verhandlungstag berichten. Danach sieht es im Moment leider so aus.
Du hast das gerade aber so gesagt, das war auch eine Frage. Es macht schon einen Unterschied, ob 8,5 Jahre oder 12,5 Jahre plus Sicherungsverwahrung. Ja. Lebenslanges.
Die Haftbedingungen in der Sicherungsverwahrung sind ganz andere als in der Strafhaft. Es gibt da Erleichterungen.
Ja. Also es macht schon einen Unterschied, ob es 8,5 Jahre oder 12,5 Jahre sind. Ja. Ich hätte jetzt nämlich auch nochmal so reingedacht, vielleicht ist es dann einfach auch für die Familie oder Verwandte oder ja auch dann wichtig, dann so ein Urteil zu so einer Sache zu haben. Also von der Seite her, was dem Gericht wahrscheinlich egal ist.
Auf jeden Fall. Also man hätte das, muss man jetzt mal ganz klar sagen, man hätte sich es auch einfach machen können und hätte das im Hinblick auf die 8,5 Jahre einstellen können. Da gibt es ja diesen berühmten Paragraphen 154. Im Hinblick auf eine andere Strafe fällt das jetzt nicht mehr so ins Gewicht. Aber das ist in dem Fall nicht gemacht worden, einfach auch, weil der Richter gesagt hat, hätte es damals 12-13 Jahre gegeben plus Sicherungsverwahrung, hätten wir über eine Einstellung nachdenken können. Ich meine aber, dass es natürlich auch ein ganz großes Signal an ein Opfer ist, wenn es dafür noch eine Strafe gibt, weil es geht den meisten Opfern, so meine Erfahrung, ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon hier erzählt habe, nicht darum, wie hoch die Strafe ist, sondern dass man ihnen glaubt.
Ja, das glaube ich sofort. Also deswegen werden wahrscheinlich auch einige Prozesse gemacht, würde ich jetzt vermuten.
Nee, die werden schon auch gemacht. Also nee, da guckt jetzt keiner nach psychologischen Sachen. Das hat schon was mit der Strafhöhe und der Strafe zu tun. Mhm. Aber, weil man könnte ja auch sagen, ach komm, wir lassen das mal, wir stellen das ein, dann muss das arme Kind nicht mehr aussagen. Und das arme Kind meine ich wirklich ganz ehrlich. Ja. Aber in dem Fall geht's halt nochmal um richtig viel. 55 Fälle, davon schwerer Missbrauch. Einzelstrafe geht bei 2 Jahren los. Das ist schon nicht ohne.
Dieses Setting im Gerichtssaal, du hast ja am Anfang gesagt, der saß weit weg von seinem Verteidiger. Hatte der Verteidiger dann überhaupt mal das Wort ergriffen? Oder?
Ja, selbstverständlich. Ja. Der hatte auch das Fragerecht, hat aber keine Fragen gestellt. Und selbstverständlich achtet ein Pflichtverteidiger darauf, dass die Rechte seines Mandanten gewahrt werden. Das ist für mich jetzt auch nichts Neues, nichts Seltenes, dass man da, das ist, deswegen gibt es ja einen Pflichtverteidiger.
Ist ein Pflichtverteidiger.
Ja, ist ein Pflicht. Naja, also bei solchen Straftaten das ist ein klassischer Fall der Pflichtverteidigung und dann wird jemandem ein Anwalt zur Seite gestellt. Der hatte in dem anderen Verfahren tatsächlich auch noch eine zweite Anwältin und hat sich auch so ein bisschen aufgeregt diesmal, dass die nicht mehr kommt, dass die ihn so im Stich gelassen hat. Und hat der Vorsitzende gesagt, ja, ist doch ganz einfach, die kommt nicht mehr, weil sie nicht bezahlt haben. Weil Wahlverteidiger muss man dann bezahlen.
Gab es eigentlich auch noch mal einen Blick in die Vergangenheit des Angeklagten?
Nein, noch nicht. Mhm. Noch nicht. Das läuft so, ich sag mal, strategisch läuft das immer so. Personalien des Angeklagten, Verlesung der Anklageschrift, dann hat der Angeklagte das Wort, dann werden die Zeugen gehört, werden Beweismittel angeschaut. Dann die letzten sind immer die Gutachter, die gehört werden. Und dann, bevor die, und dann wird das Strafregister, dann wird das Strafregister vorgelesen. Und in dem Fall ist es halt so, dass das gesamtstrafenfähig ist, das, was der Angeklagte, was dem Angeklagten in diesem Prozess vorgeworfen wird mit den 8,5 Jahren. Weil das ist passiert, bevor diese 8,5 Jahre rechtskräftig waren. Das muss einbezogen werden. Und wenn was einbezogen wird, dann müssen alte Urteile immer auszugsweise vorgelesen werden. Mhm. Das wird man zum Ende des Prozesses nochmal hören, aber das sind schon ein paar Wochen terminiert.
Es würde am Angeklagten liegen, den Prozess zu verkürzen.
Wenn er es denn war.
So, weil wir reden ja immer noch im Konjunktiv, weil noch kein Urteil gesprochen ist.
Richtig. Mhm. Und es gilt die Unschuldsvermutung.
Conny, vielen Dank, dass du für uns diesen Prozess beobachtet hast und beobachtest. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Olli.
Alle 2 Wochen gibt es von uns einen neuen Prozess aus dem Thüringer Gerichtssaal. Und bis dahin könnt ihr euch ein bisschen durchklicken durch die ARD-Audiothek. Ich empfehle natürlich da die Rubrik True Crime. Da gibt es viele Podcasts, die sehr hörenswert sind. Viel Spaß dabei.